Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der französische Schriftsteller Marcel Proust dürfte ziemlich gut erforscht sein. Ganze Bibliotheken füllen die Bände über sein außergewöhnliches Werk. Einen Aspekt, der erst neuerdings genauer angeschaut wird, hat Andreas Isenschmidt jetzt intensiv beleuchtet. Proust und das Jüdische heißt sein neues Buch und ist bei uns zu Gast. Marcel Proust, Verfasser des monumentalen Romanwerks Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wird ja bis heute von vielen Lesern glühend verehrt. Es gibt Lesezirkel, die sich zum Teil jahrzehntelang seinen Werken widmen. Es gibt eine Proust-Gesellschaft und exzellente Kenner seiner Arbeit, wie den Literaturkritiker Andreas Isenschmidt. Hallo, herzlich willkommen, Herr Isenschmidt.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Der Elefant im Raum, Proust und das Jüdische, heißt Ihr neues Buch. Es ist ja nicht das erste, das Sie über diesen Autor geschrieben haben. Was begeistert Sie so an Proust, dass Sie sich immer wieder ihm widmen?
Es ist in der Tat seit meiner Abiturlektüre der Autor, an dem ich immer bin. Tausend Sachen begeistern mich, in erster Linie und in letzter Linie der Proustsche Satz. Proust kann Sätze schreiben, die, wenn man sie richtig liest und im richtigen Moment liest, eine absolute Enthüllung sind, wie der Anblick großer Kunstwerke. Niemand kann, was weiß ich, den Moment des Aufwachens, die Verwirrung zwischen Traum und Wirklichkeit, solche Sachen, die wir alle erfahren, mit einer solchen Klarheit und Präzision zum Ausdruck bringen wie Proust. Roland Barthes sagte mal, Proust ist wie die Bibel. Er hat für alle Situationen des Alltags seine Textstellen bereit. Und in der Tat, ich habe das Buch ziemlich häufig gelesen und es zeigt sich mir jedes Mal neu.
Ich war mal in Köln bei einer Lesung in der Lengfeldschen Buchhandlung und da hörte ich hinter mir zwei Leute, die sagten, Sie sind doch auch Proustianer. Ist das denn so eine Lebenshaltung, dass man Proust mag?
Es ist leider so, dass manche Leute, die ich sehr schätze, zum Beispiel meine Ehefrau Proust, nicht mögen. Und das muss man dann lassen. Da kann man nichts machen. Die sind dafür zu wenig begabt. Es gibt tatsächlich so einen Kult um Proust. Ich finde den ein bisschen lächerlich, obwohl ich die Proust-Gesellschaft, das ist eine der größten literarischen Gesellschaften Deutschlands und sie viel größer als die französische Proust-Gesellschaft, sehr schätze. Die macht tolle Veranstaltungen. Aber ein bisschen Ironie gehört schon dazu.
Sie haben sich ja jetzt für Ihr neues Buch einen Aspekt ausgesucht, der offenbar längere Zeit gar nicht so behandelt wurde. Allerdings vor 2 Jahren gab es eine Tagung hier in Berlin schon zum Thema, da haben Sie auch gesprochen, Proust und das Jüdische. Warum ist das erst so relativ spät in den Fokus geraten, dieser Aspekt seines Lebens und Werks?
Schwer zu sagen. Irgendwie ist es dem Franzosen, glaube ich, noch immer ein kleines bisschen, oder manchen Franzosen, das hat sich sehr stark geändert, ein kleines bisschen unangenehm, dass dieser französische, katholisch getaufte, die französische Literatur auf neue Höhen gebracht habende Mensch halt ein Jude war. Und dass das Jüdische, je genauer man hinsieht, sozusagen von der ersten bis zur letzten Zeile in seinem Werk sehr stark präsent ist. Und er, obwohl er sich nicht als Jude empfand, hat doch so viel Anteilnahme, um nicht zu sagen Solidarität am Jüdischen, seine Mutter war Jüdin, in seinen Romanen zeigt, dass man sagen kann, naja, er nannte sich nicht Jude, aber im Werk war es sehr, sehr stark.
Sie
wollten es nicht wissen.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch, als Jude sah er sich nicht. Nicht Jude wollte er aber auch nicht sein. Also war er da selbst ambivalent?
Er war extrem ambivalent. Also das ist, glaube ich, der Hauptertrag der Arbeit, die ich da unternommen habe, zu zeigen, dass das Jüdische überall präsent ist und dass die Meinung, die er als Erzähler zu seinen jüdischen Stoffen vertritt, oft auf einer Seite, auf zwei Seiten, 3-4 Mal ins Gegenteil umschlägt. Da gibt es eine berühmte Restaurantszene, wo Juden sehr abträglich geschildert werden. Bloch, einer seiner Helden, wird als hässlich und sich unangenehm benehmend genannt. Im übernächsten Satz kommt plötzlich ein Wir und dann ist der Erzähler und Bloch eine Person. Und so geht es weiter hin und her. Ich glaube, Proust wurde immer, wenn er besonders stark über jüdische Themen schrieb, von einer Art Textbeben erfasst, der seine Sätze so ein bisschen schleudern brachte. Es gibt einfach 3-4 Sätze, immer die gerade die zentralen übers Jüdische, wo er die gewohnte Klarheit und letzte Perfektion zum Glück vermissen lässt und uns ein paar Geheimnisse freiwillig oder unfreiwillig offenbart.
Jetzt ist ja ganz zentral in Ihrem Buch die Dreyfus-Affäre, damit fangen Sie auch an. Inwiefern hat denn dieser ganze Skandal damals überhaupt erst Proust auch für das Thema Antisemitismus dann sensibilisiert?
Also Proust war, sage ich, schon ein paar Jahre vorher sensibilisiert. Er ist aufgewachsen im Kreis einer jüdischen Familie. Also das Bild nur die Mutter war jüdisch, die andere waren katholisch, ist grundverkehrt. Er wuchs im Haus seines Onkels auf, wo sein Vater der einzige Katholik war und die anderen, die Onkels, die Tanten, die Minister, die höchsten Staatsbürokratien waren in seiner Verwandtschaft vertreten, alle Juden. So dass er ein waches Bewusstsein für seinen jüdischen Status bestimmt schon vorher hatte. Insbesondere, weil es in den 80er Jahren schon Wirtschaftszusammenbrüche gab, in denen es dann zu starkem Antisemitismus kam. Auch in der großen Bibel der Antisemiten, die erschienen ist, bevor die Dreyfus-Affäre losbrach, werden seine Verwandten, auch der Bruder seiner Mutter, direkt angegriffen. Er wusste das also. Aber die Dreyfus-Affäre, man macht sich das heute nicht richtig klar, das war ein Superknall. Ein absoluter Atomknall in der französischen Kultur. Ein Freund von Proust sagte, das war für 2-3 Jahre die Wasserscheide. Man war dafür oder man war dagegen. Es gab nichts anderes und die Nation zerfleischte sich. Und viele, die gedacht haben, ach ja, unsere Vorfahren waren Juden, wir sind's nicht, wurden plötzlich von den Antisemiten, die in enormen Wellen links und rechts zum Vorschein kamen, wieder als Juden gelabelt. Man wurde das Judentum nicht los und Proust wurde plötzlich in Artikeln als Jude angegriffen, zu seinem Staunen. Und das hat seine Aufmerksamkeit und seine Solidarität sehr stark angestachelt. Er hat aber in diesem wie in allen Themen, das ist ja das Wunder am Proust, die Distanz bewahrt. Er fällt nie auf seine eigenen Vorlieben rein, er ist immer eine Nummer weiter, als wir in gleichen Fällen wären.
Jetzt haben Sie gesagt, so, Sie beschreiben das auch im Buch wirklich so, dass man merkt, das war ein Beben in der Gesellschaft damals, diese Affäre. Ist das eigentlich etwas, ein Ereignis, das bis heute in Frankreich irgendeine Rolle spielt oder auch die Gesellschaft noch prägt?
Durchaus, durchaus. Also Eric Zemmour, dieser jüdische Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft, der dann natürlich nicht in die Endauswahl kam, ist selber ein Jude, vertritt aber die ganzen Auffassungen, die die klassische katholische, französische, reaktionäre Sichtweise hatte, Ende des 19. Jahrhunderts, dann in der Pétain-Zeit, also als Hitler die Hälfte Frankreichs besetzt hat, in einer anderen Hälfte war ein außerordentlich reaktionäres Regime, das beim Antisemitismus dann fleißig mitgeholfen hat. Da gibt es starke Verbindungen und die Motive sind teilweise fast wörtlich die gleichen, wie sie zur Zeit von Proust waren, als man sagte, Juden sind Fremde, die gehören nicht hierher. Jetzt sind halt die Muslime Fremde, die nicht hierher gehören. Aber der rassistische Grundton ist ein starkes Element und auch die Art, wie die französische Politik reagiert mit dem Versuch der Trennung zwischen Politik und Religion, das kam ja 1905 auf, infolge der Dreyfus-Affäre, als man die Kirche, die eine üble Rolle spielte, ein bisschen in die Ecke schieben wollte.
Würden Sie denn sagen, nach der intensiven Auseinandersetzung jetzt nochmal unter diesem Thema, dem Sie jetzt Ihr Buch gewidmet haben, dass die Recherche ein jüdischer Roman ist?
Ich vertrete diese These, man muss schließlich auch eine These vertreten, aber sie stimmt natürlich auch. Ich will sagen, als Proust anfing, die Recherche zu schreiben, hat er als erstes sofort einen jüdischen Helden erfunden, Swann, und als zweites dessen Tochter und als drittes einen Freund. Und diese Figuren waren da, als alles andere noch völlig unklar war, mehr oder weniger völlig unklar. Dann verschwanden sie wieder, dann kamen sie wieder zum Vorschein, aber die Recherche hat zwei jüdische Helden, die die einzigen sind, nebst vielleicht der Mutter, die vom ersten bis zum letzten Band immer vorkommen und im Verhältnis zu denen der Autor der Erzähler seinen Standpunkt reguliert. Und das ist schon mal ein starkes Motiv. Dann ist der Antisemitismus in den Salons ein Thema, das über 2-3 Bände wahnsinnig regiert. Auch wenn man guckt, das sind 7 Bände umspannen, ich weiß nicht, 70 Jahre. Aber 3 der 7 Bände spielen in 2,5 Jahren der Dreyfus-Affäre. Das ist natürlich eine Wahl. Es gibt aber noch was Verborgenes. Swann, der große jüdische Held, mit dem Marcel sich so verwandt fühlt, dass er am Anfang in den Entwürfen sagt, ich kann gar nicht aufhören, von ihm zu reden. So sehr liebe ich ihn, so sehr bin ich mit ihm verwandt. Swann wird von seiner Tochter verraten. Er wollte Jude bleiben, obwohl man ihm französische Adelstitel offeriert hat. Er wollte Jude bleiben und hoffte, im Namen seiner Tochter weiterzuleben. Die sollte sein Judentum weitertragen. Sie hat ihn verraten. Und dann kommt Marcel, der Erzähler, und sagt zu Swann, den er anspricht, aus dem Roman heraus spricht er mit Swann und dessen historischem Vorbild und sagt, ich werde aber jetzt dafür sorgen, dass deine Erinnerung fortbesteht. Also was die Tochter an jüdischer Erinnerungsmoral verraten hat, das übernimmt der Erzähler auf seine Kappe. wenn auch nicht mit Religion, sondern mit Kunst.
Aber das heißt doch, dass man den Roman auch tatsächlich nochmal anders liest. Ich meine, Sie haben ja gesagt, man liest ihn ohnehin wie jeden guten Roman in jeder Lebensphase nochmal anders. Aber jetzt mit dieser Perspektive, was verändert sich da nochmal an der Lektüre?
Es kommt ein Thema, das manche nur im Hintergrund sehen, wenn man die Aufmerksamkeit drauf gibt, sehr stark in den Vordergrund. Und es ist gleich wichtig, aus meiner Sicht fast wichtiger, als die Homosexualität, die ja das andere große Thema ist in diesem Roman oder eines der anderen großen Themen. Proust hat ja seine eigene jüdische Erfahrung und seine eigene homosexuelle Erfahrung abgespalten und sie anderen Figuren gegeben. Das Homosexuelle war immer ein riesiges Thema. Und wenn man jetzt die Augen mal öffnet und auch die verborgenen Anspielungen mitliest, dann merkt man, doch, also das geht schon sehr stark durch. Und wie stark es durchging, sieht man in Prousts Schreibbiografie, eben die ersten Entwürfe in den Heften, bevor das Buch rauskam, jüdisch, in der Todesnacht, 6 Stunden vor seinem Tod, sagen wir 12, diktierte er seiner Haushälterin Notizen, verzweifelte Zettelchen in der letzten Minute und sagt, das musst du dann einkleben, dort und dort. Das waren beide Male, dreimal Notizen, die den jüdischen Stoff betrafen. Er war besessen von diesem Thema, auch wenn er es sehr oft versteckt hat.
Also man kann ihn nochmal neu und sowieso immer wieder neu lesen. Danke, Andreas Isenschmidt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Und das Buch Der Elefant im Raum, Proust und das Jüdische, ist im Hansa Verlag erschienen. Basketball und gute Bücher, das ist auf den ersten Blick zumindest mal eine ungewöhnliche Kombination. Die Schriftstellerin Gabriela Alemán ist in ihrer Heimat Ecuador eine bekannte Autorin, deren Werke in wirklich viele Sprachen übersetzt worden sind, jetzt auch ins Deutsche. Denn der kleine Augsburger Maro Verlag hat ihren Roman Prosso Bels in deutscher Übersetzung im letzten Jahr herausgebracht, übrigens fast unbemerkt von Literaturkritikern und Lesern. Gabriela Alemán war in jungen Jahren Profi-Basketballerin und Tobias Wenzel hat mit ihr in Quito ein paar Körbe geworfen.
Gabriela Alemán, die Ex-Profi-Basketballerin und jetzige Schriftstellerin, dribbelt mich gnadenlos aus und trifft einen Korb nach dem anderen auf dem Mini-Basketballfeld einer Schule im Zentrum Quitos.
Normalerweise verbindet man mit Ecuador nicht gerade große Menschen oder Basketball.
Aber 1968 wurde Ecuador fast Weltmeister im Mini-Basketball der 8- bis 12-Jährigen im Endspiel gegen die USA. Davon inspiriert hat Alemán eine Erzählung geschrieben. Die Autorin setzt in ihrer Literatur immer bei einer realen Begebenheit an, um dann ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.
Desde muy niña, yo me agarré de la literatura como una especie de una boya salvavidas, ¿no?
Seit frühester Kindheit habe ich mich an die Literatur wie an eine Rettungsboje geklammert.
Erzählt Gabriela Alemán in ihrer Wohnung, während sie neben vollen Bücherregalen sitzt. Als 2006 Álvaro Noboa, der reichste Mann Ecuadors, Präsidentschaftskandidat des Landes war und Wasser und Strom privatisieren wollte, alarmierte das Gabriela Alemán. Sie schrieb den Roman Pozo Wells und ließ den Kandidaten im Buch bei einem Wahlkampfauftritt heimlich urinieren.
Die Lache zu seinen Füßen wird größer und größer. Das wäre nicht so wichtig. Eigentlich würde es niemand merken. Allerdings hält er nun ein Kabel in der Hand, das direkt mit einem Starkstrommast verbunden ist, und er steht in einer Pfütze. Ganz schlechte Kombination.
Der Kandidat stirbt durch einen Stromschlag. Pozo Wells ist eine grandiose politische Satire, auch Science-Fiction und Krimi. Alemán kombiniert hier zahlreiche Gattungen, schreibt sozialkritisch über Frauenmorde in Ecuador und thematisiert die Umweltzerstörung. Der Roman passt in keine Schublade und ist große Literatur. Der Titel Pozo Wells ist eine Hommage an den Schriftsteller H.G. Wells. Der veranlasste Alemán auch zum Schreiben einer Erzählung über ein reales Ereignis in Ecuador 1949. Damals sendete Radio Quito eine Hörspielbearbeitung von H.G. Wells' Krieg der Welten, ohne zu wissen, dass Orson Welles mit seiner Bearbeitung 11 Jahre zuvor in New York für Verunsicherung gesorgt hatte. Die äquatorianische Hörspielfassung über die Invasion von Marsmenschen in Quito löste dort Panik aus.
Die
Menschen haben das geglaubt. Frauen und Kinder sind auf den Pichincha-Berg geklettert, um sich vor den Marsmenschen zu verstecken. Und die Männer haben sich mit Macheten und Schaufeln bewaffnet, um gegen die Außerirdischen zu kämpfen. Als den Leuten klar war, dass das ein Hörspiel und keine Nachrichtensendung war, hat jemand vor Wut einen Molotow-Cocktail in das Gebäude von Radio Quito geworfen und den Sender in Brand gesteckt. 6 Menschen sind gestorben. Das war äußerst dramatisch.
Alemán hat mit ihrer Erzählung dieses fast vergessene Ereignis konserviert. Ende der 80er Jahre verbrachte die Diplomatentochter 3 Jahre in Paraguays Hauptstadt Asunción und erlebte das Ende der Diktatur. Die großzügigen Menschen dort, die sich immer Zeit für einen fröhlichen Plausch nahmen, obwohl der Schatten des Diktators über ihnen schwebte, überwältigten Alemán. 12 Jahre arbeitete sie an Humo, ihrem herausragenden Roman über Paraguay.
Además me abrió la posibilidad de entender que siempre hay maneras de escapar al control.
Ich habe damals auch gelernt, dass man immer der Kontrolle entkommen kann. Das zu wissen ist praktisch. Denn heute leben wir alle in einer Diktatur der Algorithmen. Über unsere Smartphones werden wir überwacht. In dieser Diktatur ist die Zeit nicht einfach Zeit. Zeit ist Geld, sagt man. Oder wir dürfen die Zeit nicht vergeuden. Dabei gibt es nichts Besseres, als Zeit zu vergeuden. Denn das ist der Moment, in dem wir die Möglichkeit von etwas anderem entdecken.
Damals, während der Diktatur, spielte Alemán professionell Basketball.
Dann hatte ich einen Unfall bei einem Wettkampf in Paraguay. Da haben sie mir das Knie operiert.
Die Autorin zieht ihr rechtes Hosenbein hoch und legt ein stark vernarbtes Knie frei.
Und da war meine Karriere zu Ende.
Nur mit Humor und Literatur erträgt Gabriela Alemán das Leben, etwa den kaum noch aufzuhaltenden Klimawandel. Lachen kann mächtig wie eine Peitsche sein, sagt die Autorin. Humor beweist Gabriela Alemán auch beim Basketball, als ich mich erschöpft auf den Boden des Spielfelds fallen lasse.
Reicht das jetzt? Sonst sterben sie mir hier noch weg.
Ja, antes de que te me mueras.
Tobias Wenzel über die ecuadorianische Schriftstellerin Gabriela Alemán. Ihr Roman Pozo Wells wurde aus dem Spanischen von Irene Reinhold übersetzt und ist im Maro Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor gut 10 Jahren, da hatte die Französin Mariette Navarro eine Art Residenzstipendium auf einem Frachtschiff und sie war dann 8 Tage auf offener See unterwegs von Saint-Nazaire nach Pointe-à-Pitre auf den Antillen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob diese Erfahrung sie zu ihrem Debütroman inspiriert hat. Für den hat sie auch direkt einen Preis erhalten. Über die See heißt das Buch jetzt auf Deutsch und Sigrid Brinkmann hat es gelesen. Spielt das Buch denn auch auf dem Meer oder sogar da, wo Mariette Navarro eben mit diesem Frachtschiff unterwegs war?
Ja, es spielt auf dem Atlantik. Sie hat tatsächlich erst versucht, ein Theaterstück daraus zu machen, aus dieser Erfahrung. Damit ist sie gescheitert, hat das Material liegen lassen und dann ist dieser sehr schöne Roman entstanden. Alles, was den Reiz dieser Fiktion ausmacht, passiert auf dem Ozean. 1000 Kilometer weg vom Festland und bei einer Meerestiefe, die einen wirklich schwindeln lässt, wenn man nur dran denkt. Eine 20-köpfige Crew eines großen Frachtschiffs wünscht sich, mitten auf offener See schwimmen zu dürfen. Und zum Erstaunen der Offiziere und der Matrosen stimmt die Kapitänin zu. Sie wartet ab, bis die Azoren passiert sind und der Kontakt zum Festland dann endet. Dann stellt sie den Radar des Schiffs ab und die Motoren werden ausgestellt. Die Mannschaft wird an der 50 Meter hohen Wand des Schiffes herabgelassen. Die Kapitänin bleibt ganz allein zurück. Und das sind natürlich lauter Regelbrüche. Und wer technischen Verstand besitzt und sich auskennt mit Schiffsgesetzen, der ist in dem Moment garantiert ausgestiegen aus dieser Geschichte. Aber allein für die Schilderung dieses gewaltigen Taumels, der die Menschen ergreift, die da in tiefem Wasser schwimmen, lohnt es sich, dieses Buch zu lesen.
Wie beschreibt sie denn das? Das klingt ja nach einer total verrückten Sache, auf dem Atlantik schwimmen zu gehen. Wie ist ja, das, dieses
das
Eintauchen?
Ist irgendwie was ganz Verrücktes. Also ein paar Minuten lang sind die Männer komplett euphorisch. Sie paddeln, sie kraulen, sie lachen. Dann wird es etwas stiller, weil die Wellen sehr stark an den Bug des Schiffes schlagen und der Wind übertönt dann auch ihre Rufe. Auf diesem Lärm waren sie überhaupt nicht gefasst. Wie Naravo den Kontrollverlust der Männer schildert, diese Anstrengung auch, die Angst zu bändigen, die so langsam Besitz von ihnen ergreift, das ist für mich das Herzstück des Romans. Diese 20 Männer ahnen überhaupt nicht, wie schwer die Wassermasse auf ihren Brustkorb drückt. Sie wissen bald nicht mehr, ob ihr Arm die Wellen durchtrennt oder ob es die Wellen sind, die den Arm packen. Sie verlieren das Gefühl für die Richtung. Sie merken nicht, ob sie abdriften oder ob es das Rettungsboot ist, was wirklich wegschwimmt von ihnen. Sie können ihren Sinnen überhaupt nicht mehr trauen. Und Mariette Navarro finde ich, genau die richtigen Worte für diesen inneren Abgrund, der sich da in den Schwimmern auftut. Sie sind wie gelähmt von dem Gefühl, ausgesetzt zu sein und absolut unbedeutend auf hoher See.
Also das sind ja jetzt diese 20 Männer, die da ins Wasser wollen und an Bord bleibt die, Sie haben gesagt, die Kapitänin. Was ist das denn für eine Figur?
Ja, die wird als sehr extrem kontrollierter Charakter aufgebaut. Man versteht ziemlich schnell, dass es etwas Ungelöstes in ihrem Leben geben muss, weshalb es sie so sehr wegzieht vom Landleben, weshalb die Abneigung einfach über die Maßen groß ist. Als Kapitänin hat sie natürlich die Macht über das Leben der Seeleute. Und im Roman wird das sehr drastisch demonstriert mit der wahnsinnigen Entscheidung, das ist es ja letztlich, den riesigen Frachter zu stoppen und zu riskieren, dass die Motoren nicht wieder anspringen oder nachdem sie wieder angelassen werden, nur sehr viel langsamer laufen, was dann auch geschieht. Und weil sie sich und andere der Gefahr aussetzt, kriegt sie aber allmählich Zugang zu tieferen Emotionen. Das geschieht ein bisschen überraschend und der hier zu langsam anlaufende Motor, der Stillstand, der da riskiert wird, den zu vergleichen mit der Herzpumpe, das fand ich ein bisschen zu naheliegend. Ja? Wenn Navarro die Weite des Meeres beschreibt, wenn sie seine Bewegtheit in Worte fasst, dann findet sie sehr viel originellere, schönere poetische Bilder.
Was würden Sie denn überhaupt sagen, was das für ein Text ist? Es hört sich ein bisschen wie so eine Parabel an mit diesem Meer und dem Stillstand und der Gefahr. Wie ist das geschrieben?
Das ist, finde ich, sehr, sehr poetisch geschrieben. Und wirklich das Kernstück ist eben dieses Ausgesetztsein, dieses Schwimmen, 25 Minuten auf offener See. Aber sie entwickelt auch fantastische Momente. Es gibt so einen Überzähligen, der plötzlich an Bord geht. Das ist was ganz Tolles. Das bleibt mysteriös, wird nicht aufgeklärt. Aber sie fügt zum Beispiel Rückblenden ein, erlaubt sich auch kleine mythologische Einschübe. Gleich zu Anfang zitiert sie Aristoteles, der die Menschheit in drei Klassen einteilt, in Lebende, in Tote und Seefahrer. Sie zitiert auch, Odysseus spielt auf ihn an. Er hat im Totenreich verschollene Matrosen gesehen, die er kannte, aber von denen er nicht wusste, dass sie tot sind. Navarro zitiert auch Bräuche, mit denen Seefahrer glaubten, dass sie zum Beispiel die Winde aufrütteln könnten, oder sie erwähnt Legenden von angespülten Wracks und sie erfindet die Geschichte eines Kapitäns, dessen Schiffs eine Woche lang komplett vom Radar verschwunden war, weil es sich in der Raumzeit verloren hat. Ich finde diese erzählerischen Schlaufen, die sie zieht, sehr, sehr schön. Und für mich ist Über die See ein wunderbarer kleiner Roman über eine Frau, die den Ozean liebt und die es schafft, sich wieder zu erden, an Land zu gehen und das Land nicht mehr zu fliehen wie vor dem.
Sigrid Brinkmann über den Roman Über die See von Mariette Navarro, aus dem Französischen übersetzt von Sophie Bese. 160 Seiten hat das Buch und erschienen ist es beim Verlag Antje Kunstmann.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Nach Abenteuer.
Abenteuer? Auch zu Fuß? Auch das ist eigentlich, können Sie gar nicht machen. Wenn Sie jetzt mit dem Auto wollen fahren Sie nach Eisen, anschließend nach Brücken und da links liegt Abenteuer.
Und waren hier mal Ritter oder warum heißt das hier alles so?
Hier stand auch schon mal eine Burg. Die ist bei der letzten Feldzug vernichtet worden.
Ich weiß nur, dass in ganz vielen die Hunde gekämpft.
Das sind Walde, liegen nur Steine.
Der Hundenring.
Und wie heißt der Ort hier eigentlich?
Zisch. Z-Y-S-C-H. Zisch.
Vor nicht mal einer Woche hat die Buchhandlung Kapitel 2 in Recklinghausen eröffnet. Mitten in krisengeschüttelten Zeiten, wo der ganze Buchmarkt über schlechte Umsätze klagt, ist das ja ein schönes, irgendwie hoffnungsfrohes Zeichen. Einer der Inhaberinnen von Kapitel 2 ist Julia Kortenjan und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben Guten Morgen. Sie haben ja beide auch mit Sie und Ihre Mitstreiterin schon früher in diesen Räumen gearbeitet, habe ich gelesen. Da gab es also auch vorher eine Buchhandlung. Was für ein Kapitel 2 schlagen Sie da jetzt auf?
Also das ist eine Buchhandlung mit langer Geschichte in Recklinghausen, die fast seit 30 Jahren schon besteht, auch in anderen Ladenlokalen früher beheimatet war und seit 4 Jahren jetzt in diesem schönen Gebäude aus dem Jahr 1780. Ja, und wir wollten mit dem Namen so ein bisschen auf die Geschichte dieser Buchhandlung anspielen. Also wir sind jetzt neue Inhaberinnen, aber haben eben schon lange dort gearbeitet und jetzt beginnt unter unserer Flagge ja das zweite Kapitel und das sollte so ein bisschen auch im Namen des Ladens eine Rolle spielen.
Ich habe Fotos gesehen, da sind die Regale noch leer, aber es sieht sehr schön, sehr gediegen und gemütlich aus. Was haben Sie denn so vor im Kapitel 2?
Also das ist ein Raum, in dem man auch wunderbar Veranstaltungen machen kann. Wir haben eine kleine Bühne und das war auch in der Vergangenheit immer so, wo wir Lesungen und auch Weinproben oder dergleichen anbieten möchten. Ja, es soll so eine bunte Mischung sein und es soll eben nicht nur eine Buchhandlung sein, sondern auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten ein Ort für Begegnungen. Also wir haben unter dem Laden ein Restaurant. Man kann auch sich oben abends bewirten lassen und ach, da sind viele Szenarien denkbar und auch in der Vergangenheit schon durchgespielt worden.
Klingt super. Auf nach Recklinghausen, möchte man da sagen. Steht denn eins oder alle drei von den Büchern, die Sie für uns ausgesucht haben, auch schon bei Ihnen im Regal?
Natürlich.
Welches nehmen wir denn zuerst raus?
Vielleicht den dicken italienischen Familienroman An den Ufern von Stellata.
Genau, das ist die Autorin Daniela Raimondi und das habe ich gelesen, ist eine italienische Geschichte, geht in die italienische Geschichte und es ist ein Liebesroman.
Ja, also es ist eine ganz groß angelegte Familiengeschichte, die sich über 200 Jahre zieht und die findet meistens in dem titelgebenden Dorf Stellata statt. Das liegt in der Lombardei, da kommt auch die Autorin her. Und da lernen sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein schwermütiger junger Mann, Giacomo Casadio, und eine mit dem Hang zur Mystik neigende Frau namens Violca kennen. Und diese beiden, ja, die legen den Grundstein für diese Familiengeschichte. Und als Leserin und Leser folgt man dann den Casadios über fast 200 Jahre. Und man kriegt viel mit von italienischer Geschichte, aber vor allen Dingen eben von den Lebensträumen der einzelnen Mitglieder und ja, von den Legenden, die eine Familie über Jahre miteinander verbinden und zusammenhalten. Das ist eine ganz besondere Familie, die da ihren Platz in diesem Roman hat.
Und wie schafft Daniela Raimondi das, einen da so bei der Stange zu halten? Sind ja immerhin über 500 Seiten.
Ja, es kommen auch viele Figuren vor. Mir ist das überhaupt nicht schwer gefallen, die so beisammen zu halten. Sie schafft das über die Geschichten, die diese Familie ausmachen. Also zum Beispiel allein bei der Namensgebung sind die Casadios ganz besonders. Die Kinder werden manchmal nach den Umständen ihrer Geburt benannt. Da gibt es eine wichtige Frauenfigur, die heißt Neve. Das ist das italienische Wort für Schnee, weil sie in einer heißen Augustnacht geboren wird, in der es auf einmal ganz plötzlich anfängt zu schneien.
Ah, und so ein bisschen mystisch.
Genau, so mystische Aspekte, die machen diesen Roman aus. Die Familie, die... Ja, ein Teil der Familie hat hellseherische Fähigkeiten und das zieht sich durch den ganzen Roman. Und ja, die Figuren sind so liebevoll ausgestaltet, also man hat die alle plastisch vor Augen. Und
Sie haben ja noch einen Italiener für uns ausgesucht, Gianrico Carofiglio, der ist eigentlich Anti-Mafia-Staatsanwalt. Da denkt man erst, das wäre ein Krimi, aber 3 Uhr morgens scheint kein Krimi zu sein.
Das stimmt. Also er ist für Krimis unter anderem sehr bekannt, aber dieser Roman ist jetzt was ganz anderes, was Stilles, Kleines. Es ist die Geschichte eines Vaters und seines Sohnes, die 48 Stunden lang nonstop wach bleiben müssen. Die leben eigentlich in Italien, reisen aber nach Marseille, wo ein Arzt eine besondere Therapie mit dem Sohn, der krank ist, machen will. Und dafür müssen die eben 48 Stunden wach bleiben. Und die beiden, die sind sich sehr fremd geworden in den letzten Jahren. Der Vater hatte die Familie verlassen. Und die müssen jetzt sehr viel Zeit miteinander verbringen und kommen so ganz anders ins Reden, als sie das beide für möglich gehalten hätten. Also das ist so eine ganz magische, geschenkte Begegnung, die man da verfolgt. Und das ist ein wunderschönes Buch, das nicht nur für Väter und für Söhne einen Mehrwert hat.
Und es geht darin um zwei Männer. Und das ist offenbar auch bei dem dritten Roman, den Sie ausgesucht haben, so von Sascha Reh, Raserei.
Ja, das ist jetzt wirklich ein ganz anderer Roman, wie so eine Art Rache-Roman, ist fast ein Thriller. Da stehen zwei Männer im Mittelpunkt, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Der eine ist Mitte 30, Familienvater, Jonas. Und der andere, ja, der ist 20, 30 Jahre älter, Radomir, ist vor vielen Jahren aus Bosnien nach Berlin geflohen und ist ein berüchtigter Clan-Anwalt. Und die Leben dieser beiden haben überhaupt nichts miteinander zu tun, bis zu dem Tag, als Radomir am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt erleidet und einen Sohn und die Frau des jungen Mannes tot umfährt. Und dann beginnt ein sehr spannender Roman, denn dieser junge Mann, der kann das natürlich überhaupt nicht aushalten und der hat vor allen Dingen Probleme damit, dass der Unfallverursacher ungeschoren davonkommt. Und er stellt ihn dann auf Social Media als Mörder seiner Familie dar. Und ja, dann geht eine Kette von Ereignissen los. Man kann das Buch nicht aus der Hand legen, so spannend ist das. Und auch so psychologisch toll dargestellt sind diese beiden sehr unterschiedlichen Männerfiguren.
Also tolle, ungewöhnliche Empfehlungen von Julia Kortenjan, Inhaberin der Buchhandlung Kapitel 2 in Recklinghausen. Vielen Dank dafür und alles Gute für Ihre Buchhandlung.
Danke sehr.
Dankeschön, alles Gute.